Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Don't do stupid shit. Mach einfach keinen blöden Mist, lautete einer der außenpolitischen Leitsätze seines Vorgängers Barack Obama. Und vielleicht mag US-Präsident Donald Trump in letzter Minute einen ähnlichen Gedanken gehabt haben, dass es möglicherweise doch keine so gute Idee wäre, einen Vergeltungsschlag gegen den Iran auszuführen, wegen der von den Iranern abgeschossenen US-Drohne. Die Lage in der Region ist derzeit brenzlig genug. Und so stoppte Trump seine Militärs nach eigenen Angaben 10 Minuten vor dem Start. Nicht aber, ohne sicherzustellen, dass das Regime in Teheran und alle Welt erfahren, dass er gekonnt hätte, wenn er gewollt hätte. Jan-Philipp Burgert.
Diese Trümmerteile hätten wohl fast einen Krieg ausgelöst. Sichtlich stolz präsentiert das iranische Militär Überreste einer amerikanischen Drohne. Teheran behauptet, das Flugobjekt sei in iranisches Hoheitsgebiet eingedrungen. Deshalb habe man es abgeschossen. Das US-Militär hingegen sagt, die Drohne habe sich in internationalem Luftraum befunden. Ein amerikanischer Gegenschlag auf iranische Radarstationen und Raketenbatterien stand kurz bevor, erklärt Präsident Trump heute. Weil 150 Tote erwartet wurden, habe er den Angriff doch noch gestoppt.
You know what? They shut down an unmanned drone.
Ich sagte, wisst ihr was? Sie haben eine unbemannte Drohne abgeschossen. Und jetzt sitzen wir hier und würden eine halbe Stunde später 150 Tote haben. Mir gefiel das nicht. Ich fand, das war nicht verhältnismäßig. Eine richtige Entscheidung, sagt die Opposition im US-Kongress und warnt gleichzeitig vor einer Eskalation. Der Präsident mag nicht die Absicht haben, in den Krieg zu ziehen, aber wir sind besorgt, dass er und seine Regierung hineintaumeln. Trump sei nicht unberechenbar, sondern halte konsequent an seiner Strategie fest, neue Kriege im Nahen Osten zu vermeiden, meint Mark Kimmett, der unter George W. Bush stellvertretender Außenminister war. Ich glaube, Trump hat die richtige Entscheidung getroffen. Den USA wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, sich wie ein Cowboy zu verhalten und überzureagieren, insbesondere im Nahen Osten. Jetzt zeigt Trump eigentlich eine Politik der Zurückhaltung. Er erkennt wohl, dass der Iran nicht weglaufen kann. Er wird auch morgen noch da sein, wenn er angreifen will. Er habe damit keine Eile, betont der Präsident selbst. Trotzdem steht Trump vor einem Dilemma. Reagiert er nicht auf iranische Nadelstiche wie den Abschuss der Drohne, könnten seine Drohungen nicht mehr ernst genommen werden. Zieht er doch in den Krieg, bricht er sein Wahlkampfversprechen, Amerika aus neuen Konflikten herauszuhalten. Noch versucht Trump, den Iran mit harten Sanktionen an den Verhandlungstisch zu zwingen. Noch.
Natalia Miri in Teheran. Trump will also auf weitere Sanktionen setzen. Gibt es überhaupt noch großen Spielraum?
Kaum. Denn die Amerikaner haben im vergangenen Jahr fast alles sanktioniert, was es im Iran zu sanktionieren gab. Der Öl- und Gasbereich ist sanktioniert. Rohstoffe, Personen, Institutionen, das Militär. Unglaublich viel wurde sanktioniert. Es bleibt aber kaum noch was übrig. Fast im Telekommunikationsbereich könnte man noch sanktionieren. Das heißt, diese Strategie hat nicht funktioniert. Der Iran hat sich dadurch nicht in die Knie zwingen lassen. Man ist nicht zurück an den Verhandlungstisch gekommen. Und der Iran sagt auch immer wieder und betont, wir werden auch durch diese Strategie nicht an den Verhandlungstisch kommen. Denn was fehlt, ist das Vertrauen. Das haben die Iraner in Amerika nicht mehr. Sie haben bereits einmal das Atomabkommen unterschrieben mit den Amerikanern. Die Amerikaner haben es einseitig verlassen. Und der Iran sagt, noch einmal werden wir uns mit Amerika nicht an einen Tisch setzen.
Aber wie reagiert denn der Iran jetzt? Keine der beiden Seiten will ja nun als schwach dastehen.
Genau, und im Moment analysiert sich selbst der Iran als in der stärkeren Position, denn sie sagen, sie haben die Drohne abgeschossen. Sie hätten auch gleichzeitig noch ein weiteres bemanntes Flugzeug, das wohl bei der Drohne dabei gewesen ist, im iranischen Luftraum abschießen können. Das haben sie nicht gemacht. Sie wollten nur ganz klar den Amerikanern eine Warnung aussprechen. Diese Warnung sei wohl angekommen. Und so befindet sich der Iran im Moment, So definieren sie es in der stärkeren Position. Die Bilder des Abschusses im Fernsehen werden auch hier im Staatsfernsehen rauf und runter gezeigt. Man feiert diesen Abschuss. Aber der Iran ist sich auch bewusst, dass sie gerade ein gefährliches Spiel mit Amerika spielen. Denn von dem Angriff wird hier im Fernsehen überhaupt nichts gesagt. Und der Iran ist sich durchaus bewusst, dass es nach wie vor zu einer Eskalation kommen könnte. Aber einen Angriffsgrund wird der Iran wohl in den kommenden Tagen und Wochen den Amerikanern nicht liefern.
Natalie Amiri, vielen Dank für die Einschätzungen nach Teheran. Welche Kontakte zur rechtsextremen Szene hatte der Mann, der im Verdacht steht, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen zu haben? Und vor allem, wie lange dauerten diese Verbindungen? Der Verfassungsschutz hatte zuletzt 2009 etwas über den jetzt Verdächtigten notiert. Danach sei er nicht mehr auffällig geworden. Doch gemeinsame Recherchen des ARD-Magazins Monitor und des Rechercheportals EXIF legen nahe, er traf sich offenbar noch in diesem Jahr mit Neonazis in einer Gemeinde in Sachsen. Stefan Stuchlich berichtet.
Ein konspiratives Treffen von Mitgliedern neonazistischer Organisationen im sächsischen Mückern. Es sind diese Bilder, die ein neues Licht auf den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke werfen könnten, denn sie wurden keine 3 Monate vor der Tat aufgenommen. Und mitten unter Neonazis steht, mit weißer Baseballkappe, der Tatverdächtige Stefan E.
Angesichts dieser Bilder stellt sich die Frage nach der möglichen Mittäterschaft weiterer Rechtsextremisten aus diesem Umfeld am Mord von Walter Lübcke neu.
Es geht vor allem darum, wer auf den Bildern, die Monitor analysieren ließ, neben dem mutmaßlichen Täter sonst noch zu sehen ist. Links neben Stefan E. steht Stanley R., eine zentrale Figur der gewaltbereiten Neonazi-Organisation Combat 18. Combat 18, hier Propagandabilder aus der Gründungszeit, steht für Kampfgruppe Adolf Hitler. Die Truppe gilt als äußerst gewaltbereit.
Stefan E. hat Kontakte zu dem Netzwerk Combat 18 gehabt. Er hat die über mehrere Jahre gehabt bis heute. Combat 18 hat zum Terror aufgerufen, hat zum bewaffneten Kampf aufgerufen. Vieles an der Tatbegehung erinnert an die Strategiepapiere von Combat 18, an die sich auch schon der NSU orientiert hat.
Und diese Bilder stammen aus dem Jahr 2019. Dass Walter Lübkes mutmaßlicher Mörder noch in jüngster Zeit mit der gewaltbereiten Szene in Kontakt war, stehe im Gegensatz zur Behauptung der Ermittlungsbehörden, sagt die Opposition. Die Behörden hatten darauf verwiesen, dass Stefan E. in den letzten 10 Jahren nicht mehr deutlich in der rechten Szene in Erscheinung getreten sei.
Wenn diese Angaben stimmen, ist es ein Desaster für die Verfassungsschutzbehörden. Entweder sie haben eine der relevantesten militanten und gewaltbereiten Strukturen Combat 18 nicht im Blick, oder aber sie haben die Öffentlichkeit falsch informiert.
Das Innenministerium teilte heute auf Monitoranfrage mit, die Ermittlungen liefen in alle Richtungen. Fragen zur möglichen Tatbeteiligung Dritter seien verfrüht.
Bis tief in die Nacht haben die Staats- und Regierungschefs der EU zusammengesessen und über die Nachfolge von Kommissionschef Juncker beraten. Einig waren sie sich am Ende nicht. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Nach dem Gipfel in Brüssel sind die Fronten bei der Vergabe der Spitzenämter in der EU verhärtet. Vor allem Deutschland und Frankreich konnten sich beim Streit über den künftigen Kommissionspräsidenten nicht annähern. Kanzlerin Merkel favorisierte bislang den EVP-Spitzenkandidaten Weber. Frankreichs Präsident Macron lehnt den CSU-Politiker ab. Uneins blieb der Gipfel auch beim Thema Klimaschutz. Die Bundesregierung hat die umstrittene Reform der Grundsteuer auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist ein Steuermodell, in das auch der Grundstückswert und das jeweilige Mietniveau einfließen. Eine Öffnungsklausel erlaubt den Ländern aber, eigene Regelungen aufzustellen. Der Gesetzentwurf von Finanzminister Scholz soll bereits kommende Woche im Bundestag beraten werden. Tausende Menschen aus mehreren Ländern haben sich in Aachen einer Demonstration der Klimaschutzbewegung Fridays for Future angeschlossen. Sie forderten ein schnelles Abschalten der Kohlekraftwerke und weitere Schritte zur Begrenzung des Klimawandels. Viele der Teilnehmer wollen morgen auch im rheinischen Braunkohlerevier demonstrieren. Dort blockierten Aktivisten der Organisation Ende Gelände die Schienen zu einem Kraftwerk.
Was für eine Pracht! Bunte Blumen und grünes Gemüse in einer Art Wohlfühl-WG. Der ganze Stolz eines jeden Gärtners. Gärtnern scheint ja ohnehin ein beliebter Freizeitspaß des gestressten und hippen Großstadtbürgers zu sein. Grüne Daumenhelden und Urban Gardeners bepflanzen auch noch das letzte freie Fleckchen Erde. Doch offenbar möchte nicht jeder solch blühenden Flor und reifende Früchte direkt vor der Haustür haben. Denn sowas hier macht auch Mühe. Und das lässt bei vielen den Wunsch nach genau dem Gegenteil keimen. Jens Eberl.
Während hier der Rasen noch gemäht werden muss, hat der Nachbar auf der anderen Seite keinen Stress. Hier wächst nichts mehr, wie fast in der ganzen Straße. Die Vorgärten, eine Steinwüste. Auch hier in Bielefeld geht der Trend ganz klar zu grau. Ist ja so praktisch.
Die einen Garten haben und die berufstätig sind und viel arbeiten, für die ist es halt ein Thema. Ne? Und natürlich die Optik, es sieht halt schön aus auch. Aber das ist natürlich wie alles Geschmackssache.
Stimmt. Wobei Geschmack vielleicht an der einen oder anderen Stelle das falsche Wort ist. Er findet die Gärten einfach nur grauenvoll. Der Bielefelder Stadtrat Jens Julkowski-Keppler hat die schlimmsten Beispiele gesammelt, will sowas verhindern.
Eine Möglichkeit wäre eben, mit einer Satzung das zu regeln. Dann wäre es verboten. Dann würde sozusagen die Stadt nicht mehr erlauben, dass man Vorgärten versiegeln oder Gärten versiegeln kann, verschottern kann. Das ist dann eine Maßnahme, die dann restriktiv wirkt.
Die Gärten des Grauens, sie bewegen die Menschen auch im Netz. Hier können Nutzer die Fotos der schlimmsten Objekte einsenden und es werden immer mehr. Vom Steinpool über die Voralpentreppe oder den Steinfußballplatz bis hin zum, keine Ahnung, was das sein soll, ist alles dabei. Ihm tut das alles in der Seele weh. Michael Fuß, Inhaber einer Gartenbaumschule in Alfter, findet die Gärten nicht nur hässlich, er macht sich auch Sorgen um die Artenvielfalt.
Insekten brauchen einen Lebensraum und der ist zwischen Pflanzen natürlich gegeben. In einem Steineinerlei haben die einfach keine Chance. Was will eine Biene in so einer Steinwüste, wo weit und breit keine Blüte ist? Da muss man sich nicht wundern, wenn die auf einmal nicht mehr in der Nähe sind. Genauso ist es bei Vögeln und anderen Insekten auch.
Im Landesamt für Natur und Umwelt in Essen hat man sich mit den Steingärten bereits wissenschaftlich auseinandergesetzt. Unter der Wärmelampe ist Kies oder Beton nach 5 Minuten fast doppelt so warm wie Wasser oder Gras.
Aus stadtklimatischer Sicht ist es natürlich eher schlecht, weil man hat schon in der Stadt ohnehin eine höhere Wärme und durch die einzelnen Vorgärten kommt das eben noch mal verstärkt dazu.
Die Steingärten sind also auch noch so etwas wie eine Heizung in der Stadt. Also auch wenn es Arbeit macht, Wiese ist cool. Vielleicht geht ja wieder etwas mehr grün als nur das hier.
Die passende Yoga-Pose wäre jetzt eigentlich der Sonnengruß gewesen. Schließlich haben wir am heutigen Welt-Yoga-Tag Sommersonnenwende, also den längsten Tag des Jahres und somit kalendarischen Sommeranfang. Aber so gut wie die hier am New Yorker Times Square kann ich Yoga sowieso nicht. Und der Schulterstand hier, der kommt immerhin der Kerze noch am nächsten, die ich noch vom Schulturnen kenne. Aber um die Sonne persönlich grüßen zu können, müssen wir uns am Wochenende zum Glück nicht allzu sehr verrenken, oder Carsten Schwanke?
Das würde ich auch sofort unterschreiben. Die meisten Menschen zumindest nicht, denn wir werden Sonne von früh bis spät bekommen und zwar ohne eine einzige Verrenkung. Aber blicken wir in den Süden Deutschlands mit diesem Wolkenfilm von heute Nachmittag aufgenommen in Erding. Das liegt nördlich von München, Blick Richtung Alpenrand, Richtung Chiemgau. Und da sehen wir, wie die Wolken dort brodeln. Und aktuell gibt es kräftige Schauer und sogar Gewitter. Und so wird es auch heute Nacht und morgen Vormittag im Süden Deutschlands weitergehen. Also hier wird es mit der Sonne wirklich eher schwierig. Ansonsten in der Mitte und im Norden viel Sonnenschein. Am Nachmittag werden sich im Süden Deutschlands diese Schauer und Gewitter sogar noch verstärken. Und dieses Achtungszeichen bedeutet vor allem eins. Hier geht es um diese Starkregengüsse, die örtlich zu Überflutungen führen können. Hagel oder Sturmböen sind hingegen kein Thema. Es ist wirklich sehr starke, zumindest lokal kräftige Regen. Davon wird man in der Mitte und im Norden nichts spüren. Die Temperaturen erreichen unter diesen Regenwolken im Süden maximal 19 bis 20 Grad. Bei Sonnenschein im Norden 20 bis 23. In der Mitte sommerliche 25 bis 28 Grad. Und dann kommt Stück für Stück die Hitze zu uns. Am Sonntag nur zum Teil. Die Temperaturen erreichen 24 bis 31 Grad. Letzte Regenschauer am Alpenrand, sonst ist es verbreitet sehr sonnig. Am Montag scheint dann überall die Sonne und im Westen erreichen wir schon 33, im Südwesten sogar bis zu 35 Grad. Und selbst das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Hier der Trend von Köln. Es geht weiter rauf. Am Dienstag und Mittwoch, und das gilt nicht nur für Köln, sondern für viele Gebiete in Deutschland, werden wir 38 oder 39 Grad erleben. Danach können könnte es wieder kühler werden. Aber dieser Unsicherheitsbereich ist sehr groß. Und das hier ist ja nur ein Wettermodell, und zwar das europäische Modell. Vor 2 Stunden sind die neuesten Berechnungen des amerikanischen Modells reingekommen. Und die zeigen, dass es in der zweiten Wochenhälfte sogar mehr als 40 Grad geben könnte. Das werden wir in den nächsten Tagen genauer wissen. Erstmal möchte ich wissen, ob Ingo noch immer in der Kerze fahrt oder schon beim heulenden Hund angekommen ist.
Nee, wieder Kerzen gerade, aber mit dem Kopf nach oben. Vielen Dank für die Aussichten, Carsten Schwanke. Ja, alles wieder zurechtgeruckelt. Das war's von uns. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit einem Tatort und Harald Krasnitzer als Ermittler. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.